Phönixseele mit Resilienz neu entflammen. Heute mit dem Thema Freundschaften, warum sie so wichtig für unsere mentale Gesundheit sind. Und wieder mit dabei ist die liebe Sheena.
Hallo zusammen.
Yay, du hast spontan zugesagt und dieses Mal sitzen wir nicht im selben Raum.
Ja, das ist halt sehr toll.
Wir sind jetzt online über ein neues Programm, welches ich gerade ausprobiere, einander zugeschaltet. Und ja, wir nehmen jetzt mal so eine Podcast-Folge auf und sehen mal, wie das so sein wird.
Vor allem so könnte das wirklich sehr spontan werden, weil sonst muss ich so lange Auto fahren und dann muss man das so gut planen und so.
Ja.
Perfekt, perfekt.
Du musstest bloß noch kurz einen neuen Internetbrowser installieren.
Genau. Aber das war's auch schon.
Aber das ist irgendwie was so Wundervolles. Ich habe dich angefragt, wann war das? Samstag? Freitag, Samstag? Und du hast relativ spontan gesagt, ja, komm, machen wir.
Ja, also ich mag halt so spontane Aktionen. Das finde ich halt super.
Obwohl, wir müssen, glaube ich, mal definieren, was eigentlich wirklich spontan ist.
Ja,
aber weißt du, was wir zuerst mal definieren sollten?
Nein, was denn?
Na, unser Thema. Was ist denn überhaupt Freundschaft? Was ist es für dich, Sheena?
Für mich bedeutet Freundschaft, dass man aufeinander zählen kann. Aber es bedeutet für mich nicht, dass man sich jetzt jeden Tag sehen muss, aber dass man halt irgendwie so ein gemeinsames Thema hat und sich in seinen Werten so ähnlich ist und dass man sich mal beieinander ausheulen kann oder eben auch, wenn man sich freut, dass man da berichten kann und dann, dass man so zusammen durch einfache und schwierige Zeiten gehen kann, ohne dass man 24/7 in Kontakt sein muss. Und für dich?
Schwierige Frage. Also für mich ist Freundschaft erstmal auch eine Art Beziehung. Eine Beziehung, in die beide Parteien auch mit investieren müssen. Weil wenn nur die eine Partei immer gibt, dann ja, das kommt dann halt eben nicht gut. Dann ist es für mich einfach keine Freundschaft mehr. Es ist ein Geben und Nehmen, sowas Ähnliches hast du ja vorhin auch schon gesagt. Es ist etwas, wo man auch einfach auch mal unmaskiert sein kann. Weißt du?
Mhm.
Also zumindest würde ich mir das zumindest wünschen. Ich kann es leider in so vielen Freundschaften nicht sein. Ich bin ja ADHSlerin, also ich habe ja ADHS und Autismus. Und für mich war ja Freundschaften zu finden oder zu halten schon immer sehr, sehr schwierig. Und es gab eine Zeit, da habe ich gedacht, weißt du was, es ist vielleicht für mich besser, wenn ich gar keine Freundschaften mehr habe, gar keine Beziehungen mehr habe. Und wir kommen später noch zu dem Thema, aber irgendwann habe ich dann irgendwie so ein bisschen meine Meinung geändert, weil es dann irgendwann auch so der Satz aufkam irgendwann, dass Freunde eine gewählte Familie sei.
Oh, das stimmt und, halt wirklich.
Und das ist halt für mich so, ich habe ja nicht wirklich einen guten Bezug zu meiner Blutsfamilie, aber ich habe ein sehr starkes Bedürfnis nach Familie. Und dann habe ich gedacht, schön, ich hätte zu gerne eine Familie aus Freunden, die mich so lieben und mögen, wie ich bin, wie ich wirklich bin.
Mhm. Ja, das kann ich verstehen.
Hat sich deine Definition von Freundschaft auch im Laufe deines Lebens verändert?
Ja, also ich habe das Gefühl, wenn man halt so wirklich so erwachsen ist, dann geht ja jeder seinen Weg. Ich meine, früher, als ich noch in der Schule war, da sah man sich ja sowieso jeden Tag. Und man hatte halt automatisch so seine Freunde, weil man sah die ja auch immer. Und in den Ferien hat man vielleicht mal so zusammen, keine Ahnung, etwas gemacht. Aber wenn man dann aus der Schule ist, dann muss man dann wirklich immer aktiv planen, dass man sich trifft. Und da können Freundschaften ja auch auseinandergehen, weil man einfach das Leben lebt. Und jetzt ist das für mich wirklich, ich habe zum Beispiel so meine beste Freundin, die ist so oft am Reisen und irgendwo unterwegs auf der Welt. Aber irgendwie telefonieren wir oftmals oder wir schreiben uns Karten oder so. Und dann, wenn sie dann hier ist, dann haben wir eher eine intensive Freundschaft. Wir sehen uns dann regelmäßig. Aber für mich ist das so perfekt, weil man nicht so das Gefühl hat, man muss irgendetwas. Und man kann wirklich seinen Weg gehen und man wird einfach von der anderen Person so unterstützt. Und ich denke, das hat sich schon verändert, weil früher irgendwie man in der Schule oder man hatte so, also vor allem als wir noch Kinder waren, man wollte halt so die Gruppenarbeiten, so musste man so mit seiner Bestie machen und so. Und wenn das nicht so war, dann war man irgendwie plötzlich nicht mehr so Freunde oder keine Ahnung. Und das ist jetzt schon sehr, natürlich sehr anders. Wir sind ja auch erwachsen geworden. Ja.
Wir haben auch in unserer Ausbildung, die wir ja zusammen machen, einige Gruppenarbeiten zusammen gemacht.
Das stimmt, ja, genau.
Also ist die Frage, inwiefern dass sich das nur auf Kinder bezieht? Ich habe hier noch eine andere Frage. Du hast es schon ein bisschen beantwortet, aber ich frage es trotzdem, was macht für dich einen echten Freund oder Freundin aus? Also wohlgemerkt, das Schlecht ist hier ganz egal.
Ja, also für mich, ich finde das einfach schön, wenn man einander zuhört. Also zum Beispiel auch, wenn man in einer Beziehung ist, für mich ist das dann auch so der beste Freund, den man hat oder jetzt die beste Freundin. Und ich finde das sehr wichtig, dass man einander alles erzählen kann und nicht verurteilt wird, dass man wirklich auch vielleicht etwas, was einen beschäftigt, was man vielleicht selbst das Gefühl hat, dort habe ich einen Fehler gemacht, dass man das erzählen kann und die andere Person ist nicht so, oh, was, das hast du getan oder so, sondern dass sie so einfach zuhört und auch einen fragt, wie fühlst du dich damit und so. Und ja, eben, was ich auch sehr wichtig finde, ist, dass man keinen Druck hat, so das Gefühl, ich muss mich regelmäßig mit dieser Person treffen oder ich muss ihr jeden Tag schreiben oder so etwas. Das finde ich auch unglaublich wichtig, weil ich hatte zum Beispiel eine Freundin, die war sehr, sehr eng und die ist auch heute noch eng, aber wir haben im Alltag nicht wirklich viel Kontakt, aber wenn wir uns sehen, dann ist es irgendwie so wie früher und wir haben unsere Insider und so. Und ich finde das einfach schön, wenn man dann nicht darüber nachdenkt, wie lange man sich jetzt nicht gesehen hat oder was alles sonst noch so passiert ist, sondern dass man einfach dann, wenn man die Freundschaft pflegt, so im Moment lebt mit dieser Person und das genießt. Ich meine, das Leben ändert sich. Vielleicht man war mal in der Schule, dann wird man groß, man zieht aus, man hat eine Partnerschaft, irgendwann hat man vielleicht Kinder und vielleicht hat die beste Freundin keine Kinder, dann kann es ja auch sein, dass man für diesen Lebensabschnitt nicht mehr so viel miteinander zu tun hat, aber vielleicht später dann wieder, wenn die Kinder groß sind. Ja, genau.
Das hast du ganz gut gesagt, ja. Ja, für mich macht einen echten Freund auch aus, dass sich diese Personen auch an gewisse Dinge erinnern. Also wenn man irgendwie was erzählt hat oder so und man halt irgendwann wieder auf dieses Thema kommt, dass man halt dann wie so sagt, so ach ja, stimmt, da haben wir ja schon mal darüber geredet. Und ja, weil ich find's mega schwierig oder sehr schwierig, wenn dann diese Person komplett wieder alles vergessen hat, was man ihr geredet hat oder sowas. Natürlich.
Ich gut verstehen.
Ich meine, wenn wir irgendwann die alten Omis sind im Altersheim, ja gut, dann okay. Und man kann sich auch nicht immer an alle Termine von anderen Menschen erinnern. Das ist auch klar, oder?
Mhm. Mhm.
Jedoch eben halt, wenn man über gewisse Dinge redet, wäre es schon gut, wenn sich die andere Person dann so auch erinnert. Oder auch, wenn man zum Beispiel Beziehungsstress hat und das mit einem Freund oder einer Freundin darüber redet, dass dann hier auch die Vertraulichkeit gewahrt bleibt. Natürlich ist das natürlich immer so, dass man halt dann ziemlich nur die eine Seite kennt und so. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber manchmal gibt es ja Paare, wo dann wie bei den Freundschaften irgendwie man so dazwischen steht, wenn man zum Beispiel mit beiden befreundet ist.
Mhm.
Und dann ist es halt so, ja, A sagt das, B sagt das, ich stehe dazwischen. Und dann denke ich mir so, ist wie früher, oder? Bei den ja. Eltern.
Ja.
Gut. Sag mal, Sheena, du hast ja auch ganz viel mit Kindern zu tun. Bis jetzt deinem Arbeitsleben. Und wir waren beide ja auch mal Kinder.
Tatsächlich.
Was denkst du, woran liegt es, dass Kinder leichter Freunde finden?
Also ich habe halt das Gefühl, wir haben schon so viele Glaubenssätze oder auch so das Gefühl, wie wir sein müssen oder sollten in uns. Und irgendwie so als Kind, ich erinnere mich selber noch dran, ich war ein Einzelkind, sprich, wenn ich draußen war, habe ich sofort viele Freunde gefunden, weil ich wollte ja auch mit denen spielen. Und irgendwie, man geht einfach hin, man fragt einfach so, hey, wie heißt du, wie alt bist du? Und dann spielt man irgendwie zusammen. Aber jetzt ist das so ein bisschen merkwürdig, wenn ich mir vorstelle, so, ich gehe jetzt einfach zu irgendjemandem hin und frage so, wie heißt du oder was machst du so in deinem Leben? Wobei ich mir tatsächlich vorgenommen habe, das zu machen und ich mache das auch öfters. Und das Lustige ist, das funktioniert eigentlich ganz gut. Also meistens, es braucht so einfach so einen Grund, warum man ins Gespräch kommt. Beim Kind ist das halt das Spiel, weil ein Kind klettert irgendwo so auf dem Turm rum und das andere Kind klettert irgendwie auch so auf dem Turm rum und dann ist man halt so zusammen dort am Klettern. Und bei uns Erwachsenen ist man halt zusammen am selben Ort, vielleicht beim Ausführen eines Hobbys oder so. Und dann kommt man ja vielleicht schon auch so ins Gespräch. Ja, das ist so meine Meinung oder mein Gefühl. Was hast du da? Auch weil mit deiner Diagnose oder mit dem Autismus habe ich das Gefühl, ist es vielleicht auch schon ein bisschen schwieriger, auch auf Menschen zuzugehen, könnte ich mir vorstellen. Aber das ADHS könnte natürlich auch wieder helfen, auf Menschen zuzugehen.
Tatsächlich war eher mein Problem, weniger das auf die anderen Kinder zuzugehen, als ich ein Kind war, sondern mehr, wie die anderen Kinder mich wahrgenommen haben und dann, wie sie mich behandelt haben. Also ich kann mich zwar nicht mehr erinnern, wie ich mich immer verhalten habe, aber irgendwas hat dann einfach jeweils dafür gesorgt, dass es oftmals hieß, nein, mit dir wollen wir nicht spielen.
Okay.
Ich war ja auch eins der Kinder, das schon sehr früh eine Brille tragen musste, wegen meinen Augen, Sehstörungen und so. Und im Kindergarten war ich eins dieser Kinder, das immer wieder abwechselnd die Augen zugeklebt wurden.
Mhm.
Oder? Es ist ja so eine bekannte Therapie bezüglich Schielen und so weiter. Hängt mich nicht daran auf. Ich weiß es nicht mehr ganz so genau, aber es hat auf jeden Fall etwas mit den Augen zu tun und dem Training. Und ja, dadurch sah ich halt schon von Weitem nicht so aus wie die anderen Kinder.
Mhm.
Und das hat halt vielfach genau dafür gesorgt, dass ich halt eine super Oberfläche bot zum Auslachen, weil sie es vielfach halt auch nicht verstanden haben.
Ja. Ja.
Dann war ich im Kindergarten schon ein Riesenfan von Sailor Moon. Und habe dann irgendwie voll obsessed damit, immer so aus Papier, so diese, ich weiß nicht, wie hießen diese Dinger für auf die Stirn, die da Sailor Moon immer hatte, so diese Reifen halt und so und diese Schleifen. Aber ich hatte immer nachgemalt und gebastelt und wollte eigentlich immer Sailor Moon spielen. Aber die wollten mit mir nicht Sailor Moon spielen.
Oh.
Die wussten wahrscheinlich noch nicht einmal, was Sailor Moon ist.
Ja, ich wüsste auch nicht, was es ist. So, mit mir könntest du auch nicht Sailor Moon spielen.
Wow.
Sorry.
Nein, und ich weiß auch noch, dass es schon zu Kindergartenzeiten gab es dann auch schon Berichte, dass ich auffällig war und so. Und dass ich halt eher dann mit den Erwachsenen versucht habe zu spielen.
Mhm.
Ich fand die dann wesentlich einfacher und logischer, weil sie halt mich eben nicht, gehänselt haben oder so. Aber ich habe ein super Beispiel, wieso ich sage, dass ich früher eigentlich noch ganz gut dabei war mit auf Menschen zugehen. Ich war einmal auf dem Heimweg vom Kindergarten. Ja?
Mhm.
Ich erzähle das jetzt öffentlich hier im Podcast, oh mein Gott. Und dann war da eine Persönlichkeit, bei der ich nicht sicher war, damals als Kind, ich war Kindergarten klein, ja?
Ja.
Was war ich, glaube ich, 6 Jahre alt oder sowas, 7. Und da kam eine Person und sie war, in Stöckelschuhen, hatte einen Rock an und so weiter und auch eine Perücke.
Mhm.
Aber von der Statur her, von der Körperstatur und von dem Gesicht, dachte ich halt, hä? Aber das ist doch ein Mann.
Aha, interessant.
Und ich bin einfach hingelaufen irgendwie und habe angefangen, mit dieser Person zu reden. Und habe dann einfach gefragt.
Ja, mhm.
Und die Person hat auch super lieb reagiert und hat mir dann das da versucht, möglichst, glaube ich, plus minus kindgerecht zu erklären.
Mhm.
Also ich weiß bis jetzt heute noch nicht, ob es jetzt eine Person war, die jetzt einfach sich so als Drag-Queen oder sowas, ich weiß nicht, sagt man dem verkleiden oder einfach sich so angezogen hat.
Mhm.
Ist mir eigentlich auch egal. Ich fand diese Person einfach super faszinierend und wollte verstehen, wieso dass sie so herumläuft. Und ich weiß auch so, dass früher es immer hieß, ich dürfe nicht einfach so mit fremden Leuten reden und so. Ich glaube, das habe ich des Öfteren einfach ignoriert.
Das ist mir im Fall zuerst in den Sinn gekommen. Ich war so, nein, was, du hast mit einer erwachsenen Person einfach gesprochen.
Ja. Oder? Und mit anderen Kindern irgendwie wurde es dann mit der Zeit immer, immer schwieriger.
Mhm.
Ich habe dann auch Erfahrungen gemacht, wirklich schweres Mobbing bis hin zu Schlägereien auch. Also ich wurde auch, ich war eine Zeit lang ja auch im Heim und da wurde ich von jemandem, der mit dem ich eigentlich befreundet war, immer wieder geboxt. Und so einfach, weil ich eben auch mit ihrer Zwillingsschwester befreundet war und halt ein bisschen mehr mit ihr gespielt hatte, aber sie war dann halt eifersüchtig. Ich würde ihre Schwester wegnehmen.
Hm.
Und solche Erfahrungen haben mich geprägt und zwar ziemlich tief. Es gab auch Zeiten, da war ich auf dem Schulhof, da war ich schon Teenager. Hm? Und dann, ich habe einfach immer nur halt so den Pausenhof überblickt. Ich habe niemanden wirklich Spezifisches absichtlich angeschaut. Und dann kamen manchmal so Mädchen ein paar Klassen höher auf mich zu und haben dann gesagt, guckst du meinen Freund an oder was? Und haben mich...
Oh
ja, und haben mich dann rumgeschubst.
Unglaublich.
Und so, ich habe wirklich sehr viel Mobbing-Erfahrung gemacht, dass ich irgendwann gar nicht mehr Freunde haben wollte, auch in dem Alter. Ich hatte wirklich sehr wenig Freunde. Und es war dann auch so, dass ich dann die Freunde, die ich irgendwie angeblich hatte. Also gewisse haben sich als solche ausgegeben, haben sich rückblickend dann als solche enttarnt, dass sie es nicht waren. Und also so viel Negatives, also ja, ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Hast du noch Freundschaften aus der Kindheit?
Aus der Kindheit? Nein. Nein, also bei mir war das so, ich hatte auch nie wirklich so viele Freunde in der Schulzeit, muss ich sagen. Und ja, also ich hatte schon so ein paar Freunde, aber irgendwie war ich nie so in der Klasse so komplett integriert, hatte ich das Gefühl. Also ich würde jetzt nicht so komplett gemobbt oder so, aber vielleicht so ein bisschen ausgeschlossen. Und dadurch war ich dann sehr froh, als ich dann die weiterführende Schule besuchte und nachher hatte ich halt nicht mehr so wirklich Kontakt mit den Leuten von früher, außer mit einer Person, mit der habe ich noch Kontakt von der Oberstufe. Aber wir treffen uns einfach sehr selten mal oder schreiben sehr selten mal, wie es uns so geht und tauschen ein bisschen aus über all die Leute oder so. So ein bisschen Tratsch, keine Ahnung. Aber sonst, also so meine besten Freunde jetzt habe ich in der weiterführenden Schule kennengelernt und mit denen habe ich jetzt wirklich noch intensiv Kontakt. Aber von der Kindheit, nee. Aber bei mir war das so, in meinem alten Freundeskreis von meinem Ex-Freund, die Leute kannten sich wirklich so von der Kindheit, vom Kindergarten und waren da immer noch befreundet. Aber irgendwie für mich war das auch so ein bisschen, man möchte ja auch mal vielleicht rauskommen aus seiner normalen Umgebung und dann vielleicht mal was Neues kennenlernen, was Neues sehen. Aber ich wohne halt im Dorf und da ist das ein Stück weit normal, weil ich glaube auch viele, mit denen ich in der Primarschule war, die sind jetzt immer noch miteinander befreundet, seit Kindergarten. Aber für mich jetzt persönlich, ich weiß nicht. Ich bin froh, habe ich mal so neue Leute, die nicht vom Dorf sind, kennengelernt. Ja, aber das muss ja jeder für sich selbst. Also wenn man wirklich jemanden kennenlernt, der einem dann am Herzen liegt, natürlich, das ist super. Also das ist ja wunderschön auch. Wenn man wirklich zusammen so durchs ganze Leben geht, ist ja irgendwie auch süß.
Das stimmt. Es gibt übrigens, mir ist vorhin gerade noch was in den Sinn gekommen, als du gesagt hattest, wegen Freundschaften finden als Erwachsene und wegen hingehen und sich vorstellen und fragen, was man macht. Da habe ich letztens einen interessanten Social-Media-Post gesehen. Und zwar, dass es in einem der Länder im Norden, ich bin jetzt nicht mehr sicher, ob es Schweden oder Norwegen war, aber dort gibt es die Regel, dass man nicht nachfragt, wo denn diese Person arbeitet. Denn das würde dafür sorgen, dass dann eine gewisse Hierarchie entsteht, je nachdem, wo halt die andere Person arbeitet.
Okay. Also wenn man jemanden neu kennenlernt.
Ja. Okay. Wir in der Schweiz und auch in Deutschland und vielleicht auch in Österreich, ich weiß es nicht, ist es scheinbar ja so, dass man relativ schnell fragt, ja, was arbeitest du denn? Und dann entsteht ja gleich eine Bewertung.
Ja, das stimmt. Das ist wirklich so.
Ja, und das kann man halt verhindern, indem man das nicht fragt, sondern halt andere Dinge fragt. Und dann hat man vielleicht eher die Möglichkeit, einander auf gleicher Ebene zu begegnen.
Aber denkst du nicht irgendwie, also für mich ist das ein bisschen merkwürdig, weil viele Leute, also wenn man jetzt 100% arbeitet und sich auch ein Stück weit über die Arbeit definiert oder das wirklich wie sein Herz ist oder sein Herzensprojekt, je nachdem, findest du nicht irgendwie auch, dass man da darüber sprechen möchte und dass man irgendwie auch stolz ist auf das oder einfach, das gehört halt so oft zu einem dazu? Weil irgendwie stelle ich mir so vor, man verabredet sich dann so in einem Café und nachher ist so, ja, ich muss noch arbeiten, aber man weiß doch gar nicht, dass die andere Person arbeitet. Oder so, keine Ahnung. Was denkst du?
Aber dann hat man sich ja schon mal getroffen. Es geht nur darum, wie schnell, dass man halt das fragt.
Ach so, also nicht, dass man so im zweiten Satz quasi schon fragt. Ach so, ich dachte, dass man so irgendwie nie darüber spricht.
Doch, doch, schon wahrscheinlich, aber halt nicht ja, gleich mit der Tür ins Haus fallen. Und ich denke, du hast vorhin gerade gesagt, ja, denkst du nicht, dass man über die Leidenschaft und wofür man brennt und so reden will, müssen wir einfach mal kurz innehalten, wie viele Menschen haben aktuell das Privileg, das zu arbeiten, wofür sie auch wirklich brennen?
Ja, das stimmt schon.
Das ist ein Luxus,
den
sich sehr, sehr viele Menschen gar nicht leisten können.
Ja, ja.
Und dann ist halt die Frage, inwiefern, dass man halt dann auch wirklich darüber reden will oder halt dann eher, wie soll ich sagen, ob es dann auch genug positiv ist. Vielleicht will man dann sich auch einfach auskotzen, wie doof der Chef oder die Chefin ist oder der Mitarbeiter oder was auch immer. Warum denkst du, dass es schwieriger ist, im Erwachsenenalter noch Freunde zu finden?
Das finde ich eine gute Frage. Also ich habe das Gefühl, so in der Schweiz hat das schon auch mit unserer Kultur zu tun, weil wie schon gesagt, eben man ist so vom Dorf zum Beispiel und dann möchte man gar nicht unbedingt jemand Neues in seiner Freundesgruppe, außer durch eine neu entstandene Beziehung, wo halt wie die Partnerperson nachher in die Gruppe kommt so, aber irgendwie die meisten haben halt schon ihre Freunde und man möchte gar nicht das alles neu aufbauen. Das habe ich das Gefühl, das ist mit dem sicher, weil irgendwie, dass man jemanden kennenlernt und dann mit dieser Person mal etwas trinken geht oder mal zusammen schwimmen geht oder so, okay. Aber dass das wirklich so eine Freundschaft wird, dass man sich regelmäßig trifft, dass man auch eingeladen wird und irgendwie so in die neue Gruppe kommt, ich weiß nicht. Vielleicht so, man könnte sagen, so Kollegen finden. So auf Schweizerdeutsch hat Kollegen sind so entfernte Freunde. Das ist wahrscheinlich nicht so schwer, wenn man ein bisschen offen ist. Also ich lerne immer wieder sehr viele neue Leute kennen und treffe mich mit denen, aber irgendwie so ein, zwei Mal und nachher. Ja, weil man setzt ja seine Priorität so für seine nächsten Leute und man hat ja für seine Themen schon jemanden, mit dem man dann darüber spricht. Zum Beispiel mit dir spreche ich jetzt vielleicht über meine Arbeit und was mich da beschäftigt und so und dann kommen wir durch das noch auf andere Themen, weil wir haben uns in der Schulzeit kennengelernt. Mit anderen Freunden war ich vielleicht schon mal reisen, das heißt, denen schreibe ich zum Beispiel, wenn ich reisen gehe, hey, hast du noch irgendwelche Tipps? Aber dass man so wirklich so alles teilt und bei tiefen Gedanken so als erstes dieser Person anruft, ich glaube, das braucht schon sehr viel Zeit, die man investieren möchte.
Oder es braucht im Vorfeld geschenktes Vertrauen.
Genau,
weil
ja.
Ich hatte dich ja auch schon mal angerufen, als es um ein anderes Thema ging und es mir nicht gut ging und ich nicht wusste, wen ich noch versuchen soll zu erreichen. Ja. Und dann warst du da. Und das, obwohl wir uns in der Erwachsenenschulzeit, müssen wir noch festhalten, kennengelernt haben. Und ja, ich meine, was ist das jetzt? Bald anderthalb Jahre, wo wir beide...
Ja,
ungefähr, oder? Mit so uns immer mehr anfreunden und ich denke mir halt, wie viel Zeit braucht es denn? Und es muss auch irgendwie, wie auch anfangs gesagt, von beiden Seiten kommen.
Ja, aber das Lustige ist zum Beispiel jetzt bei uns zweien, also auf jeden Fall mit dir würde ich jetzt auch so tiefere Sachen teilen, weil ich auch weiß, du bist auch interessiert an diesen Themen. Und ich würde dich, zum Beispiel dich würde ich jetzt auch einladen, wenn ich mich mit meinen Freunden treffe. Bei uns ist halt die Distanz wieder das Problem. Und das ist dann zum Beispiel schade, oder? So, das kann ja auch etwas sein, was so eine extrem tiefe Freundschaft so fast beinahe ein wenig verhindern kann. Weil zum Beispiel, ich würde mich jetzt mit dir auch spontan so am Abend mal treffen, aber für das müsste ich halt immer zu dir fahren oder du zu mir fahren und du bist jetzt kein Auto und irgendwie Das ist, macht man alles ein bisschen komplizierter.
Ja, ja, Gott sei Dank bin ich kein Auto. Du meinst, ich fahre kein Auto.
Ich habe gesagt, du besitzt kein Auto.
Ich habe verstanden, du bist kein Auto. Also somit bekommt ihr hier schon mal einen Einblick, wie auch unsere tiefen Gespräche manchmal ablaufen. Genau. Missverständnisse, die einfach zu einer Komik führen und wir lachen gemeinsam darüber. Aber weißt du was, gehen wir mal ein bisschen, wenn wir schon bei Thema Auto sind, mal ein bisschen aufs Gaspedal. Was denkst du?
Was für eine Überleitung.
Ja, ich bin genial, ich weiß. Muss jede Freundschaft ein Leben lang halten?
Also müssen sowieso nicht, weil müssen tut gar nichts. Aber ich habe eben das Gefühl, eine Freundschaft ist so wie irgendwie so ein Gummiband oder so. Manchmal ist das ganz eng. Manchmal weitet sich das aus und man sieht sich, man verliert sich aus den Augen. Man, keine Ahnung, man geht reisen, man wandert vielleicht sogar aus. Aber dann eines Tages, oder eben man kriegt Kinder, aber eines Tages plötzlich führen die Wege wieder zusammen. Und ich finde auch hier diesen Druck loslassen von, ah, ich muss dieser Freundschaft jetzt unbedingt gerecht werden zu, ich bin frei und ich habe diese Person zum Beispiel lieb, also man ruft mal an oder man, keine Ahnung, man trifft sich auch per Zufall mal wieder und irgendwie, ja, für mich muss das nicht so, ich muss jetzt bis ich sterbe mit, weiß ich wem, befreundet bleiben, oder? Aber das finde ich eben auch spannend am Leben, weil plötzlich kommt man wieder näher mit jemandem zusammen, mit dem man vielleicht ja fast gar nichts mehr zu tun hatte. Und was denkst du?
Nun, eine Freundschaft muss gar nichts. Und ein Leben lang halten ist praktisch unmöglich. Vor allem, wenn man sich halt nicht schon als Babys kennengelernt hat. Ja, und ich weiß gar nicht. Eine kleine Zusatzfrage vorher an dich. Wie lange geht denn deine aktuell längste Freundschaft?
Also eben jetzt mit dieser Person, aber ich würde es jetzt vielleicht nicht direkt als so Freundschaft bezeichnen, weil man hat irgendwie Kontakt, aber mit dieser Person habe ich schon seit vielleicht 2013 ist das, wo wir uns so kennengelernt haben. Und so mit meinen eben so besten Freunden jetzt, die ich habe, das sind schon, jetzt haben wir eben gerade das letzte Mal besprochen, das ist jetzt 10 Jahre. Wir haben so gesagt, unser 10-jähriges. Und ich habe wirklich, also bei denen habe ich tatsächlich das Gefühl, das sind Freundschaften, die werden bestimmt ein Leben lang halten, aber nicht so, dass wir uns jetzt ein Leben lang zum Beispiel so intensiv wie jetzt unterhalten oder austauschen, aber dass man auch noch in 5 Jahren mal wegen was anruft oder schreibt und das irgendwie, weil da verbindet so viel, dass irgendwie so, ich glaube, das wird nicht einfach weggehen, sodass es sich irgendwie ein bisschen verändert, natürlich, aber nicht, dass das komplett wegfällt, das glaube ich nicht. Aber ich bin auch sehr, ich persönlich bin jemand, ich versuche wirklich Kontakte zu halten. Das ist mir sehr wichtig. Und ich denke dadurch, ja. Wie sieht das bei dir aus?
Also ich habe eine Freundschaft, mit der ich aktuell jetzt eher sporadisch Kontakt habe. Die habe ich im 2012 kennengelernt. Oder sogar 2011. Warte mal kurz. Nein, 2011. Stimmt gar nicht. 2011. Aber da ist, also am Anfang war sie erst locker, weil sie war, diese Person war meine Lehrmeisterin erst. Und dann wurde eine Freundschaft daraus und war es auch sehr lange. Und dann gab es Lebensveränderungen und so. Und jetzt haben wir halt nicht mehr so oft Kontakt. Dann habe ich eine Freundschaft mit einem Mann, was sehr, sehr häufig zu Spekulationen und zu Fragen kommen, die ich echt nicht mehr hören kann, die mich manchmal wirklich wütend machen mittlerweile. Und die Person kenne ich seit Mai 2012. Nein, Juni 2012. So, genau. Sie 2011 im Juni, Juli und ihn im Juni 2012. Weil ich weiß nämlich noch, es war nämlich so, dass ich ihn kennengelernt hatte, als ich damals mit meinem ersten Freund zusammengekommen bin und wir waren das erste Mal gemeinsam unterwegs im Ausgang. Und er war dann der beste Freund von dem RS-Kollegen, mit dem mein damaliger Freund unbedingt was machen wollte. Und irgendwie so haben wir uns kennengelernt. Und weißt du, was mein erster Gedanke war über ihn? Also wir sind jetzt heute beste Freunde. Ich liebe ihn auf äußerst platonische Art und Weise. Aber ich habe damals gedacht, was ist das für ein komischer Kauz? Also ganz ein komischer Drucker.
Aber das ist witzig, weil ich habe das Gefühl, die besten Freundschaften entstehen tatsächlich dadurch, dass man sich so denkt, was ist das für eine Person? Oder man irgendwie so ein komisches Ding hat, aber nachher plötzlich swipet das irgendwie und dann, keine Ahnung, das ist wirklich witzig.
Ja, also es gab dann Zeiten, da hatten wir so sporadisch immer wieder Kontakt. Dann war es sehr, sehr intensiv, halt mit sehr viel Kontakt. Dann wieder so ein bisschen sporadisch. Aber er ist die Person, bei der ich eigentlich am liebsten immer gleich alles erzählen wollen würde. Das Ding ist nur, er hasst Sprachnachrichten. Er nimmt zuerst das Telefon ab.
Sprachnachrichten.
Oh nein, er ist die eine Person. Hat er mir einmal die Erlaubnis gegeben, ich dürfe alles als Sprachnachricht erzählen, was mich beschäftigt, weil er habe keine Zeit zum Telefonieren, er habe so viel zu tun. Ich dürfe alles erzählen als Sprachnachricht. Und ich sag's mal so, die Sprachnachricht ging 43 Minuten.
Oh mein Gott.
Und er war auch eine der ersten Personen, wo ich dann so gefragt habe, so, hey, ich möchte einen Podcast machen, was hältst du davon? Und dann er so, ja, ich weiß ja nicht, bist du sicher, dass du das kannst, so lange am Stück alleine zu reden? Und ich so, weißt du noch damals, wo ich dir eine 43-minütige Sprachnachricht geschickt habe? Und er so, okay. Seitdem sagt er sehr, sehr selten, dass ich eine Sprachnachricht schicken darf. Und ich versuche auch, wenn ich ungefragt eine Sprachnachricht verschicke, wirklich mich bemühend kurz zu halten.
Nur noch so 20 Minuten.
Nein, ich versuche dann schon so unter 3 Minuten zu bleiben. Aber ich liebe halt Sprachnachrichten. Es ist so einfach und die meisten Leute, die mit mir Sprachnachrichten austauschen, sagen irgendwann so, Irina, muss das sein, so lange Sprachnachrichten? Und ich so, hättest du öfters Zeit zum Telefonieren, müsste ich dir nicht so lange Sprachnachrichten schicken. Das ist halt eine Dynamik, wenn man mit mir befreundet ist. Das kennst du doch, oder, Shina?
Das kenne ich tatsächlich, ja. Ja, nein, ich mag eigentlich wirklich Sprachnachrichten gerne, wenn sie nicht länger als 2 Minuten gehen, weil sonst werde ich nervös. Und nachher kommt so Irina, sie und ein anderer Freund von mir, also sie schickt so manchmal ja so 6 Minuten, da bin ich schon so, oh mein Gott. Und ich habe einen Freund und der hat mir letztens eine 12-Minuten Sprachnachricht geschickt und ich war dann so, oh mein Gott, wann soll ich das hören? Wann soll ich das hören? Und dann muss ich ja auch noch antworten drauf. Und nachher, dann ghoste ich so die Leute, weil ich bin so überfordert mit den 12 Minuten, weiß nicht, wann ich das hören soll und dann auch noch antworten. Und dann fühle ich mich eigentlich nicht gut, weil ich möchte ja nicht ghosten. Aber ja.
Soll ich dir ein Geheimnis verraten?
Erzähl es mir.
Ich kann mir selten noch merken, was ich wirklich alles in diesen 12 Minuten oder 6 Minuten erzähle.
Also man kann einfach auf die letzten so 1 Minute antworten, der Rest so, I don't care. Weil das Problem ist ja eben, ich weiß dann selbst nicht, also man könnte auch eine Sprachnachricht ja beginnen und immer wieder hören und wieder so antworten. Aber meistens höre ich das dann durch und nachher vergesse ich die Hälfte und nachher fühlt sich das so, weil in dem Gespräch ist das ja ganz anders, oder?
Ja.
Aber ja.
Gut. gehen wir weg vom Sprachnachrichten-Shaming. Die armen Leute, die sehr gerne Sprachnachrichten machen und dafür ein bisschen gemobbt werden. Das wäre jetzt der Zeitpunkt, wo du Partei ergreifen darfst für die Leute, die diese Sprachnachrichten ertragen dürfen. Ich muss mich auf der anderen Seite sein lassen. Aber das Witzige ist, noch ganz kurz, jetzt, wo wir so viele Prüfungen hatten und für diese das Beratungskonzept schreiben mussten und so, da war ich tatsächlich zwischenzeitlich genervt, wenn ich Sprachnachrichten erhalten habe.
Ach, tatsächlich?
Tatsächlich. Und ich habe in den letzten Wochen auch mehrfach vergessen, auf Nachrichten zu antworten.
Ah, spannend.
Zum Beispiel wäre ich eingeladen gewesen auf eine Geburtstagsparty und ich habe vergessen zu antworten.
Upsi. Also ja, Shoutout an die Person, es tut Irina schrecklich leid.
Ja, die Leute können es nicht sehen, aber siehst du mein Bedauern?
Also, sie ist so am Weinen. Nein, jetzt klingt das so, als würden wir Witze drüber machen.
Nein, ich habe es wirklich bedauert. Ich habe mich geschämt, auch dass ich es vergessen habe. Das Witzige war ja da, immer kurz vor dem Einschlafen, so typisch ADHS-Hirn, habe ich dran gedacht und dachte so, gut, gleich morgen früh, wenn ich aufwache, antworte ich. Gleich morgen früh.
Mhm, ja.
Und dann bin ich aufgewacht und hatte nur mein Beratungskonzept im Kopf.
Aber gut. Eben, da ist ja auch Verständnis wieder, wenn das eine gute Freundschaft ist. Verstehen die das ja auch?
Ja, die Person, also ich hatte als Sprachnachricht geantwortet auf die Nachricht von wegen, hey, es wäre gut gewesen, wenn du geantwortet hättest. Ich hätte wegen Planung und so. Ich nehme jetzt einfach an, dass das dementsprechend Nein bedeutet, dass du nicht kommst. Und ich habe dann mit einer Sprachnachricht geantwortet und habe mich entschuldigt und bedauert. So, und die Person meinte dann, ja, ist easy, also hat als Text geantwortet, es sei easy, alles okay, aber ich muss jetzt auch ehrlich zugeben, das ist wieder mein Problem, weißt du, dass ich dann jetzt wie nicht sicher bin, ob diese Person mir wirklich jetzt das nicht übel nimmt, so.
Ach so, ja.
Aber, ja. Aber weißt du, das ist doch eine super Überleitung zum Thema Freundschaft und Selbstliebe. Was denkst du? Und diesem einen Satz, Freunde sind Familie, die man sich aussucht. Was hältst du denn von diesem Satz? Du hast es zwar vorhin schon ein bisschen angedeutet, aber was denkst du?
Also ich finde halt, also ich würde dem halt komplett zustimmen. Ich finde das auch eben sehr süß formuliert, muss ich sagen. Weil eben zum Beispiel jetzt für mich, oder ich hatte keine Geschwister, ich bin Einzelkind und ich finde das so schön, wenn man so seine Freunde hat, bei denen man so die Hoffnung hat, dass die halt hier sind bei einem wichtigen Event und so das Leben so mit einem quasi wie durchstehen oder einem zur Seite stehen beim Leben und man ihnen natürlich auch selbst beiseite steht. Und so sieht, wie die auch erwachsen werden, vielleicht heiraten, vielleicht mal Kinder haben oder auch nicht. Und das finde ich einfach unglaublich schön. Und das ist ja eben, man kann nicht aussuchen, in welche Familie man kommt, ob man seine Geschwister mag oder nicht, seine Eltern mag oder nicht. Und ich finde das auch wunderschön für Leute, die zum Beispiel sagen, hey, meine Geschwister sind jetzt nicht so meins. Ich habe aber so meine 2, 3 besten Freunde, mit denen ich mich unglaublich wohlfühle. Und ich finde, das ist dann einfach so unbezahlbar, könnte man sagen. Und was ich auch wichtig finde, ich glaube, Freunde sind auch hier, wenn es einem nicht gut geht und man kennt einander so gut, manchmal fast so in- und auswendig. Man hat manchmal das Gefühl, man weiß schon, bevor die andere Person etwas macht, so dass sie es jetzt so und so machen wird. Und das ist ja dann so schön, wenn man dann so füreinander da sein kann. Oder auch wenn man sich so ähnlich ist, weil man genau weiß, ja, ich hätte das genau gleich gemacht. Und ich wäre auch vielleicht genau gleich, ich sage jetzt mal, so in die Scheiße getreten oder so. Und das ist dann einfach schön, weil man so miteinander irgendwie, ja, das erleben kann und auch einander sagen kann, hey, nimm dir doch Zeit für dich jetzt und ja, auch manchmal Sachen wahrnimmt, die man selbst vielleicht irgendwie vergisst oder gar nicht sieht oder so. Das finde ich wirklich sehr schön. Ja. Und was ich auch noch sagen möchte, ich glaube irgendwie, mich hat letztens mal so ein Teenager hat mich so gefragt, so, boah, wie viele Freunde hast du? Und ich war so, ja, keine Ahnung, ich habe so 5 oder so, nicht mal. Und dann war er so, ja, weißt du, ich habe so 100 Freunde und wir treffen uns und machen voll Party und so. Und da war ich so, ja, keine Ahnung, also für mich wäre das viel zu anstrengend, weil natürlich, ich gehe auch mal auf eine Party und treffe dann irgendwelche Leute, die ich kenne oder so. Aber für mich ist eine Freundschaft so viel tiefgreifender. Ich möchte mir für diese Freunde, die ich habe, Zeit nehmen und ihnen auch Zeit schenken, die sie verdient haben. Wenn ich 10 Freunde hätte, so wirklich nahe Freunde, das ginge zeitlich gar nicht mehr auf für mich. Und ja, genau, das wollte ich auch noch kurz anhängen. Aber jetzt übergebe ich dir wieder das Wort, um auch noch die erste Frage zu beantworten.
Ich hänge mich zuerst noch kurz an deine Aussage an. Weißt du, ich denke, bei diesem Teenager ist auch ein bisschen das Thema, noch zu lernen, zu unterscheiden, wann ist man Freunde, wann ist man nur Kollegen, wann kennt man sich einfach.
Genau.
Ich bezweifle, ja, genau, dass er wirklich 100 Freunde hat. Und wenn es so,
ja, weißt natürlich,
du, so,
klar,
so ein Gorilla-Move, weißt du, so
ja, genau,
Brust zeigen oder genau, V-Move, weniger wirklich so, hey, ich bin da mit all denen befreundet, weil das sind alles Beziehungen, die wir führen und manche kann man halt nicht so intensiv reinfühlen und ich würde mir wünschen, dass meine Freunde, für mich ist es halt immer ziemlich schwierig zu verstehen, wann bin ich für jemanden auch eine Freundin oder ein Freund? Das ist für mich mega schwierig so zu erkennen. Ich warte eigentlich immer ab, bis es irgendjemand so aus Versehen oder so definiert, weißt du? Und es war dann schon einige Male so, wo ich dann einfach so immer abgewartet habe, ich so, ja, also für mich sind das schon Freunde, aber für die anderen weiß ich es halt nicht. Also sage ich einfach nur, ja, ich kenne sie halt einfach nur. So, wir sehen uns da und da und da.
Mhm,
aber ich würde mir wie wünschen, dass ich irgendwann solche Freunde habe, die auch irgendwann sagen würden, hey, Irina, wir sind Freunde und wir sind die Art Freunde, dass du für mich zum Teil meiner Familie dazugehörst. Weißt du, was ich meine?
Oh ja,
das ist stimmt. So ein Wunsch von mir, weil ich habe, meine Herkunftsfamilie ist nicht wirklich eng. Ich meine, wir haben jetzt in unserer Ausbildung auch vieles über Bindung gehabt. Ja? Und die Bindung zu meiner Familie ist nicht wirklich stark. Also beziehungsweise ich bin wohl fähig zu sehr starken Bindungen, aber das sind eigentlich keine, mit denen ich wirklich blutsverwandt bin.
Ja.
Deswegen, ja, also es gibt auch hier die eine Frage, die ich ja im Vorfeld so ein bisschen vorformuliert habe. Da steht ja auch so, können Freunde Familie ersetzen? Ich würde sagen, ja, aber nicht ganz. Es kommt auch auf darauf an, wie man mit der Herkunftsfamilie ist. Also wenn jemand eine riesen Herkunftsfamilie hat und mit der mega eng ist, dann wird da schwierig sein zu sagen, hey, Freunde, ist halt jetzt alle Teil von meiner Familie. Aber nehmen wir mal jetzt jemanden an, der hat keine Herkunftsfamilie mehr. Aus was für Gründen auch immer. Diese eine Person, die kann durch Freundschaften eine Art familiäre Bindungen bekommen. Es ersetzt es nie zu 100%, aber es kann dem unglaublich nahe kommen.
Ja, ich bin da genau gleicher Meinung wie du, weil irgendwie, wenn man halt, natürlich, man kann da so eine riesen Familiensippe haben, aber, und ich finde, das, was einem dann als Familie noch verbindet, ist halt so, dass man wie alles weiß. Man muss wie, zum Beispiel, wenn man es, denke ich, wenn man eine Schwester hat, muss man jetzt nicht erklären, ja, weißt du, irgendwie mein Vater ist manchmal so und so oder mein Onkel macht das und das, weil die Schwester ist halt, oder die Cousine oder so, die sind halt dabei, die wissen so genau, was man meint. Und ich glaube, das ist bei einer Freundschaft einfach anders, weil man muss halt noch ein bisschen mehr erklären. Aber ich meine zum Beispiel eine Partnerschaft, der Partner gehört ja dann irgendwie auch zur Familie mit der Zeit. Und dem musste man ja auch anfangs alles erklären. Aber der ist ja dann auch immer irgendwie dabei und erfährt das dann auch. So habe ich das Gefühl bei Freunden auch. Und ich finde zum Beispiel so Weihnachten oder so, also ich feiere zum Beispiel sowieso keine Weihnachten. Aber wenn ich mir jetzt so denke, irgendwie, wenn ich jetzt feiern würde und wir sind irgendwie nur wenig Leute, man kann doch da noch Freunde einladen und so ein großes Fest machen daraus. Ich finde das sowieso immer super, viele Leute zusammen. Ich denke, das ist nicht so deins, aber für mich ist das wunderschön, so möglichst viele Leute, die ich lieb habe, so um mich herum zu haben. Und das finde ich auch wichtig, dass man da irgendwie, ich habe so eine Freundin und ihre Familie ist so offen, da kommen manchmal einfach verschiedenste Leute zu ihr und sie findet überall irgendwelche neue Freunde und das ist dann immer so schön zu sehen, wie alle sich da aufgehoben fühlen und so. Ja.
Ich verrate dir jetzt etwas. Jetzt wirst du vom Stuhl fallen.
Ich halte mich fest.
Sehr gut. Wenn ich umgeben bin von Menschen, die mich mögen und ich sie auch mag, dann kann ich auch einige Stunden lang mit einer großen Gruppe an Menschen Zeit verbringen.
Ja, okay.
Ich bin zwar dann vielleicht hier und da immer wieder mal so ein bisschen außen vor, ein bisschen in der Beobachtung, dann versuche ich wieder, mich ein bisschen reinzufinden. Ja, ich brauche dann vielleicht hier und da mal eine Person, die mich auch vielleicht ein bisschen darin unterstützt, mich zu integrieren in die Gesprächsthemen, weil ich dann manchmal so da sitze und ich so, weißt du, wie ein Tier auf der Jagd, so, wann darf ich was sagen? Wann ist es nicht so früh? So, weil ich einfach diese Signale nicht immer wirklich erkennen kann. Mhm. Aber ich mag das eigentlich, ich habe ja auch einen Traum, dass ich einmal irgendwie im Monat oder so ein großes Sonntagsessen zubereiten könnte mit ganz vielen Leuten, die mich und ich sie liebe und wir uns von unserem Leben erzählen und so einen riesen Sonntagsbrunch machen.
Boah, da wäre ich natürlich als Erste mit dabei. Ich fände das super. Ja.
Es hat aber einen Haken. Ich will nicht den Abwasch machen.
Oh, ja, das kann ich
verstehen. Ich übernehme so gerne das Kochen, aber bitte das Küche aufräumen und putzen danach nicht.
Das kann ich so gut verstehen.
Komm, wir gehen rüber zum nächsten Thema, und zwar Selbstliebe und Freundschaft. Weil es gibt da einen Satz über Selbstliebe, der für mich auch irgendwie so ein bisschen mit dem Thema Freundschaft zusammenhängt, der mir aber übel aufstößt. Aber ich möchte zuerst mal deine möglichst neutrale Meinung, also beziehungsweise so neutral, wie deine Meinung nun mal sein kann, aber bevor du dich von meiner Meinung beeinflussen lässt, okay?
Okay.
Habe ich zwar schon, aber okay. Gut, halt dich fest. Du musst dich erst selbst lieben, bevor andere dich lieben können. Glaubst du das?
Ja, wirklich zu einer hohen Prozentzahl ja.
Okay.
Weil ich kann das auch ausführen, weil wenn man zum Beispiel, also wenn ich mir jetzt vorstelle, so ich mag mich selber so null und ich komme an einen Ort und ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich bin irgendwie hässlich und dumm und uncool und alles, dann werden ja die anderen automatisch auch denken, dass ich auch hässlich, uncool und dumm bin. Das ist so wie eine self-fulfilling prophecy, würde ich jetzt immer sagen. Und ich glaube, das macht das Ganze einfach nicht viel einfacher. Weil man meiner Meinung nach schon irgendwie mit sich selbst im Reinen sein sollte, dass man halt auch gute Freund- und Partnerschaften anzieht. Und ich glaube auch in einer Beziehung zum Beispiel, das ist ja irgendwie auch auf eine Art eine Freundschaft, wenn man sich selbst nicht liebt, dann kann man ja gar nicht verstehen, wie kann mich jemand überhaupt mögen? Und man wird immer diese Zweifel in sich tragen. Ja, aber auch wenn das ist ja nicht bewusst, dass ich so überlege, ja, hä, wie kann der mich gern haben? Aber ich glaube, das zeigt sich dann so unterschwellig in Situationen, wo dann die andere Person sich irgendwann zurückzieht und man das wie gar nicht bewusst nachvollziehen kann. Aber für mich ist das wirklich ein großer Punkt und ich habe auch diese Erfahrung zum Teil gemacht. Wenn man in einer schwierigen Situation mit sich selbst ist, ist das so schwierig, auch mit anderen. Entweder man begibt sich dann komplett auf die andere Person, einfach damit man sich nicht mit sich selbst befassen muss und dann will man irgendwie die andere Person in ihrem Leben so wie retten oder keine Ahnung, oder man ist einfach so komplett fokussiert auf die andere Person, nicht mehr auf sich. Und dann geht man wie selber kaputt und man versucht, die andere Person zu erfüllen und das ist einfach auf eine lange Zeit nicht mehr förderlich. Und natürlich, wenn man schon lange in einer Freundschaft ist und man hat ja Phasen, wo man irgendwie vielleicht Selbstzweifel hat, wo es einem auch sehr schlecht gehen kann, dass man natürlich füreinander da ist, auf jeden Fall. Und dass man da nicht jemanden fallen lassen sollte, auf gar keinen Fall. Ja, genau. Aber das ist so meine Meinung.
Hm.
Jetzt zu deiner Meinung.
Meine Meinung ist etwas anders als deine. Und zwar, ich möchte dir ein Beispiel geben. Nehmen wir an, ein Baby kommt auf die Welt. Kann ein Baby schon sich selbst lieben?
Nein, aber ein Baby ist einfach. Das hat ja gar keine Gedanken drüber oder Gefühle zu irgendwas.
Genau. Aber dieses Baby ist angewiesen darauf, auf die bedingungslose Liebe der Eltern.
Mhm.
Hm? Auf jeden Fall. Jetzt nehmen wir mal an, ein Kind hat das nicht. Wir hatten es auch in unserer Ausbildung über Entwicklungsphasen.
Mhm.
Ein Kind hatte das nicht. Ist ohne das aufgewachsen, dieses Gefühl, hey, meine Eltern lieben mich.
Ja.
Wie soll es diese Person schaffen, sich selbst zu lieben, wenn es nie die Erfahrung gemacht hat, dass es auch Menschen gibt, die diese Person seiner selbst willen, wegen dessen Existenz auch liebt?
Ja, ich kann deine Überlegung schon nachvollziehen, natürlich, auf jeden Fall.
Mhm.
Nur habe ich das Gefühl, dass es auch sehr schwierig ist, mit einer Person so überhaupt eine Beziehung einzugehen. Also ich meine, Beziehung, auch Freundschaft ist für mich auch eine Beziehung.
Auf jeden
Fall. Weil ich glaube einfach, das ist dann auch die Gespräche, die man hat, irgendwie, die basieren dann wie nicht auf etwas, sondern vielleicht ist die, also das ist jetzt reine Spekulation, weil ich hatte jetzt noch nie so eine Freundschaft, ich weiß es nicht, aber so in meiner Vorstellung ist es dann wie so, die eine Person hat ja viele Selbstzweifel, sie hat auch wahrscheinlich viele Probleme in ihrem Leben und dann wird es wahrscheinlich automatisch dazu führen, dass die andere, weil die Person, die bedingungslos gibt, wird automatisch geben, geben, geben und die andere Person wird das alles irgendwie empfangen. Aber ich habe das Gefühl, da ist dieses Hin und Her einfach extremst schwierig, weil sich die Person dann vielleicht auch an alles klammert, was sie bekommt und das dann irgendwie so eine spezielle Art von Hin und Her ist. Kann ich mir vorstellen. Das kann ich aber nicht 100% so sagen, aber so meine Meinung, die ich zuvor gesagt habe, das ist schon das, von was ich wirklich ausgehe, ja. Genau.
Also es ist sicherlich so, dass es auf den Charakter dieser Person ankommt. Ich meine, wenn wir jetzt mal so ein bisschen mehr ins Psychologische reingehen, dann gibt es ja mehrere Möglichkeiten, wie sich dann das zeigen kann. Einerseits kann es sich darin zeigen, dass es eine Person wird, die nun sehr viele Menschen irgendwann sagen würden, ach weißt du, der oder die ist narzisstisch. Ohne dass jetzt diese Person wirklich diese Diagnose haben wird, weil viele Narzissten gehen nie sich abklären, einfach mal nur so zum
Mal gut erwähnen. Nicht.
Genau. Oder sie werden People-Pleaser. Sie versuchen, alles Mögliche für andere Menschen zu machen, um halt denen zu gefallen, weil sie halt unbedingt eben dessen Liebe haben möchten. Und ich denke, hier ist wirklich der Punkt, dass diese Leute, also vor allem letztere gerade am meisten, weil bei den ersteren, da ist es ziemlich schwierig, die haben dann ein anderes Problem noch dazu. Aber bei People-Pleasern oder Menschen, die halt wirklich sich selbst dann total aufgeben, um irgendwie allen anderen zu gefallen, die Leute brauchen Leute, die hinkommen und sagen, hey, ich liebe dich. Ganz gleich, was du machst, du musst mir nicht die Füße küssen und mir den Mars vom Himmel holen, weil sonst könnte eine gewisse andere reiche Person ihn noch schneller besiedeln. Aber du musst das nicht machen. Ich mag es auch, wenn du einfach so und so bist. Wenn du einfach da bist. Und das ist, denke ich, für diese Person dann mega wichtig in Freundschaften. Und ich finde nicht, dass man sich erst selbst lieben muss, bevor andere einem lieben können. Weil manchmal muss man wie erst wissen, dass es auch da Leute gibt, die einem lieb haben oder lieben. Ganz gleich, wie man ist, ohne dass man den, weiß nicht wie, eben den Popo küssen muss. Und ja, ich weiß, es klingt mega witzig und ich formuliere es auch witzig, aber es ist ein bekanntes Problem. Es kommt öfter vor, als man vielleicht so denken kann. Und ganz ehrlich, China, hättest du mich vor 8 Jahren kennengelernt, du wärst nicht mit mir befreundet. Ich war jemand, der hat sehr, sehr viel gejammert. Ich hatte ein extrem schlechtes Selbstwertgefühl und es kommt auch immer noch heute immer wieder hoch, dass ich wieder das Gefühl habe, hey, es hat mich gar niemand lieb. Ich hatte es dir auch mal so geschrieben gehabt von einigen Gedankenzweifeln. Und dann ist es genau das, was ich halt, es klingt blöd, aber irgendwie ist ein Mensch nun mal auch ein Rudeltier. Und dann braucht diese Art Mensch halt irgendwie auch Bestätigung und manchmal auch vielleicht eine mentale Ohrfeige. Mental, liebe Leute, nicht körperlich, mental. So, weißt du, sozusagen, hey, also ich finde das gar nicht toll, wie du da so über dich sprichst oder wie du da so über dich denkst.
Ja, ja, weil das verstehe ich natürlich.
Ich liebe dich so, wie du bist und wenn du so über dich selbst redest, dann machst du wie unsere Freundschaft auch runter.
Das stimmt. Ich glaube einfach, also für mich eben, ich bin überzogen davon, dass man auch solche Phasen in seinem Leben haben kann und dass man füreinander da sein sollte in jedem Fall. Für mich ist einfach, ich glaube, wenn man eine Freundschaft auf diesem Punkt quasi aufbaut und das einfach schon mal so beginnt, dann ist oftmals so diese Helfer- und Opfer-Dynamik hier, dass halt die andere Person auch das Gefühl hat, oh nein, ich muss dieser Person helfen. Und die andere Person hält sich dann an dieser Person wiederum fest und erzählt immer wieder eben was auch immer. Und die andere Person bestätigt, aber unterstützt sie ja quasi mit ihrem Verhalten zurück darin. Oh nein, warte, ich komme vorbei, ich höre dir zu, ich bin für dich da, etc. Und das ist einfach so der Grund, warum ich jetzt meine Meinung so vertrete. Weil natürlich können mir meine Freunde immer schreiben, inklusive dir, wenn sie Selbstzweifel haben, wenn irgendetwas ist oder wenn sie Kummer haben, auf jeden Fall. Und ich bin auch dann natürlich für sie da, für alle Leute, oder? Aber nicht, wenn das wie die Freundschaft beinahe ausmacht. Und ich denke, man muss auch sich selbst schützen oder man kann nicht immer geben, 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 zuhören, zuhören, zuhören. Sonst ist man dann irgendwann so ein Gratis-Therapeut irgendwie.
Hier hast du ein super Stichwort reingegeben. Ich habe jetzt die ganze Zeit gewartet, bis ich Zeit habe, es reinzubringen. Weil etwas ganz, ganz Wichtiges, was ich finde, was in einer Freundschaft auch passieren darf, soll und manchmal leider auch muss, ist, dass es in der Freundschaft folgender Satz fällt. Das ist ein Thema, das du vielleicht mal mit einem Therapeuten besprechen solltest. Oder einem Berater, weil wir zwei sind Beraterinnen. Und ich denke, wir haben hier einen super Punkt gefunden, um zu sagen, liebe China, was denkst du? Wollen wir einen zweiten Teil machen? Denn wir haben eigentlich noch mega viele Fragen, aber wir sind echt schon lange dran. Lass uns doch das Thema mit mentaler Gesundheit in Freundschaften weiter in einem zweiten Teil vertiefen. Jetzt
das
hast du.
Das finde ich wunderbar.
Ach, super. Jetzt habe ich schon. Ich wollte dir gleich schon sagen, du kannst auch Nein sagen. Ich möchte dich nicht unter Druck setzen.
Aber ich würde mir das auch wünschen. Ich finde das sehr ein spannendes Thema.
Ja, oder?
Auf jeden Fall.
Alles so. Ich würde sagen, wir machen das nämlich genauso. Das war jetzt wohl Teil 1. Und wir gehen das nächste Mal, wann auch immer dieses nächste Mal dann veröffentlicht wird, lasst euch überraschen, dann auf das Thema ein, wie können wir mentale Gesundheit in Freundschaften aufrechterhalten, einander bestärken und manchmal eben auch, wie wir auf Schweizerdeutsch sagen würden, ein Schuh den Arsch geben, um zum Beispiel sich professionelle Hilfe zu holen. Dann werden wir beim nächsten Mal noch ein bisschen mehr darauf eingehen, zu Neurodivergenzen und Freundschaften auch sehr viel mit mentaler Gesundheit zu tun. Genauso auch mal das Thema Online-Freundschaften.
Und unbedingt auch, was wir auch noch besprechen müssen, wie das für dich ist, im jetzigen Alter neue Freundschaften zu knüpfen. Weil diese Frage habe ich beantwortet, aber du hast sie nicht beantwortet.
Gut, ich gebe dir jetzt noch einen ganz kleinen Hinweis darauf. Schwierig, kompliziert. eigentlich habe ich es immer wieder beantwortet, wenn ich gesagt habe, dass ich nicht weiß, ab wann ich mit Leuten jetzt befreundet bin oder nicht. Dass ich da eigentlich immer darauf warte, dass sich andere Leute wie bei mir so ein bisschen outen und, so, und diese Bekanntschaft ein Label geben.
Ja. Ich finde, darüber könnten wir auch noch sprechen, das nächste Mal über das Thema Label von Freundschaften. Weil das finde ich auch noch sehr spannend. Genau.
Müssen wir auf die Liste setzen.
Unbedingt.
Dann würde ich sagen, wir machen jetzt eine Verabschiedung.
Ja, wunderbar. Auf Wiederhören.
Wir hören uns bald wieder. Macht's gut.
Tschüssi. Danke fürs Zuhören.
Ciao.